So geht Zukunft. So heißt dieser Podcast und er zeigt, was an neuen Entwicklungen und Trends auf uns zukommt. Ich spreche über spannende Zukunftsentwicklungen, die für uns alle relevant sind und mit interessanten Menschen, die Zukunft leben und gestalten und von denen wir lernen können. Zukunft ist nämlich gar nicht so schwer, wenn wir uns nur ein bisschen vorbereiten. Be prepared und viel Spaß mit der neuen Episode. Ja, hallo, Doug. Also nach einigen Wochen, wo wir nicht miteinander gesprochen haben, kommen wir jetzt mal wieder zusammen und ich freue mich.
Ja, hallo Oliver, vielen Dank, ich freue mich auch.
Klasse, wir wollen heute über was reden, was mir so auf den Tisch geplumpst ist, nämlich eine Studie, die ganz ja, irritierende Zahlen mit sich bringt. Aber vielleicht für unsere Hörer nochmal kurz, Doug, wo kommst du her und was ist so das, was dich antreibt?
Ja, danke Oliver. Ja, was treibt mich an? Ich denke mal, das ist ganz einfach. Ich bin ein furchtbar neugieriger Mensch. Ich bin jemand, der immer auf der Suche nach dem neuesten Spot ist, nach den neuesten witzigen und spannenden Ideen weltweit. Ich kümmere mich ganz viel um China und gucke, was in China los ist. Im Moment, das heißt nicht seit gestern, sondern seit einigen Monaten, weil da wirklich so viel passiert im digitalen Umfeld, aber auch gerade im Leadership-Umfeld, wo wir so ein bisschen die Zukunft projiziert kriegen. Und sonst arbeite ich in einem großen Corporate, habe in der Vergangenheit auch in vielen großen Corporates gearbeitet, aber mache auch sehr viel mit Studenten in Vorlesungen und freue mich immer über Vorträge und unterschiedliche Workshops. Den nächsten Vortrag darf ich bei der deutschen Aromindustrie im November halten über das Thema Zukunft. Da freue ich mich schon extrem drauf.
Super, ja, Vorträge, das mag ich auch gerne und das treibt mich auch um. Und eigentlich müssten wir uns mal gegenseitig so einen Vortrag vorstellen. Da hätte ich ja mal Lust zu. Ja, gibt zwar kein Honorar, aber viel Input. Ist ja gut.
Sicher cool.
Die Zukunftsforscher treffen sich mal. Ja, na gut, wir hatten ja auch eine Zeit lang unser Future4-Projekt, da haben wir ja in der Richtung auch schon gearbeitet. Aber gut, bevor wir aber zum eigentlichen Thema kommen, muss ich den Ball doch nochmal aufnehmen. Also, da, was da mit China passiert, ist ja nun wirklich Wahnsinn. Also, wir haben ja immer schon gewusst, also der Trendfokus geht von den USA klar nach China rüber. Aber was in letzter Zeit da passiert und wie revolutionär die Entwicklungen zum Beispiel auch im Handel sind und im Bereich Payment und Kommunikation, Social Media, dieses ganze TikTok-Thema und so weiter, das ist schon so, dass ich sagen muss, das hat mich tatsächlich auch ein bisschen überrascht. Wie ist das bei dir?
Überrascht ja, auf der anderen Seite auch gleichzeitig nicht. Also wenn man sich mit den chinesischen Konsumenten schon ein bisschen länger beschäftigt, sieht man schon, dass sie eine ganz neue Selbstbewusstsein entwickelt haben. Und das zeigt sich auch im Moment gerade bei der Gen Z, wo ich jetzt in den letzten Wochen sehr viele Artikel zugelesen habe über meine Lieblingsplattform Jing Daily, gerade im Hinblick auf Luxus und Luxusmarken. Wirklich der Weg hin zu eigenen chinesischen Marken. Dazu kommt ein ganz neues Selbstbewusstsein, auch im Hinblick auf die chinesische Tradition, dass die Gen Z plötzlich wieder auf die unterschiedlichen Logi oder auch die unterschiedlichen kulturellen und philosophischen Kontexte ihrer Vergangenheit, ihrer chinesischen Kultur gehen und die ganz klar in die Markenbildung einbringen und das auch erwarten. Und diese Marken eben, die diesen Link nicht fake-mäßig, sondern wirklich realistisch und sehr gut gemacht, purpose-gesteuert zur Generation Z bringen, die sind super erfolgreich. Und da wird sich wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten auch viel mehr tun.
Hast du nochmal ein Beispiel, weil du sagst, die aus ihrer Tradition kommen, die Zeichen?
Ja, also es sind Marken, die sich der chinesischen Tradition bewusst sind und auch genau diese Zeichen, die Farben im Rahmen der Verpackung zum Beispiel umsetzen. Das heißt, man sieht ganz genau, dass die Gen Z dann weniger auf die amerikanisch respektive europäisch definierten Kulturparameter gehen, sondern dass sie wirklich sagen, okay, es gibt tolle chinesische Marken und ich liebe es, so ein bisschen zurückzugehen auf meine eigene Kultur, die eigenen Zeichen. In einem Artikel stand drin, das fühlt sich für mich einfach gut an. Ich kann jetzt im Moment keine direkt zitieren, weil ich auch so große Schwierigkeiten habe, diese Namen zu merken von diesen Marken, die natürlich für uns europäische Menschen sehr schwer auszusprechen sind. Aber ich kann gerne beim nächsten Podcast mal einen kleinen Exkurs machen und da vielleicht mal zwei, drei Marken vorstellen.
Das würde mich total interessieren, weil da bin ich auch sehr, sehr neugierig. Aber gut, kommen wir jetzt zum Hauptthema. Das Hauptthema ist, ich bin bei der Recherche wieder nach interessanten Entwicklungen auf einen Hinweis vom World Economic Forum gestoßen, und zwar tatsächlich vom 2. Juni 2021. Und da steht in der Überschrift: Survey 40% of employees are thinking of quitting their jobs. Und da bin ich natürlich erstmal hängen geblieben. Also so eine Zahl habe ich in der Vergangenheit noch nie gesehen. Und dann geht es ein bisschen tiefer rein. Und dann gibt es hier den Hinweis: Die jüngeren Arbeitnehmer, einschließlich der Generation Z, sind von digitalen Burnout bedroht. Laut einer neuen Microsoft-Umfrage denken 41% der Arbeitnehmer weltweit darüber nach, zu kündigen. Und da gibt es mehrere interessante Themen, die aus dieser Studie entstehen. Und die habe ich natürlich dann auch gleich natürlich recherchiert. Erstmal geguckt, hallo, Microsoft, großes Unternehmen, aber ist das überhaupt in den Zahlen überhaupt für uns aussagekräftig? Aber tatsächlich machen die große Studien und haben gerade 30.000 Leute in 31 Ländern analysiert und befragt. Und da kommen diese Zahlen bei raus. Und da würde ich gerne mit dir reden. Also bis zu 41% der Menschen sind bereit, ihren Job gerade in Frage zu stellen. So ein kleines bisschen spüre ich da auch was in meinem Umfeld. Wie sieht das bei dir aus?
Die Zahlen sind Wahnsinn. Also ich bin immer ein Freund davon, Zahlen so ein bisschen in Relation zu setzen. Mhm. 40%, was sind 40%? Das muss man sich mal vor Augen führen. Das heißt also, wenn du in deinem Team dir mal 10 Kollegen anguckst, sind also 4 direkt betroffen, rein statistisch gesehen. Und das macht das schon viel mehr für mich als nur rein die Zahl 40%.
Ja, fast jeder Zweite, ne?
Ja, für mich denke ich mal, sind da zwei Faktoren extrem wichtig und spannend. Auf der einen Seite geben Unternehmen extrem viel Geld dafür aus, um sogenannte Retention-Strategies zu fahren. Also wie kann ich dafür sorgen, dass ich meinen Mitarbeiter halte, dass er bei mir bleibt, dass er zufrieden ist. Also nicht zufrieden, indem ich ihm jeden Tag Kuchen und Kaffee hinstelle, sondern wirklich, dass er eine intrinsische Motivation hat, zur Arbeit zu gehen, was nicht einfach ist heutzutage, weil vielen Unternehmen leider auch der Purpose verloren gegangen ist, warum ich eigentlich für dieses Unternehmen arbeite.
Ja.
Der zweite Punkt dazu, der sehr wichtig ist für mich, ist genau das Thema, warum sind Mitarbeiter eigentlich zufrieden? Beziehungsweise, was ist die intrinsische Motivation, morgens zur Arbeit zu gehen? Und da siehst du ganz klar, und das hat sich auch bei mir in den letzten Jahren immer wieder abgebildet von meinen Kollegen und Freunden, die gesagt haben, für mich ist das Wichtigste in meinem Job, dass ich weiß, warum ich es tue, und ein starker Punkt für meine Zufriedenheit ist der Kaffee mit meinen Kollegen an der Kaffeemaschine, in der Kantine, in der Sitzecke, im Open Office. So, das geht jetzt komplett verloren durch das Distant Working oder das Home Office Working. Das hybride Arbeiten wird dazu führen, dass man teilweise wieder ins Office kommt, teilweise von zu Hause arbeitet, aber das ist noch nicht definiert. Aber ich denke mal, und dann hoffe ich, ist die Geschichte für mich auch soweit rund, die innerliche Kündigung wird jetzt hochgespült. Das heißt also, die letzten Punkte, die mich an dem Unternehmen noch gehalten haben, nämlich die meine Bekannten und Kollegen und der Kaffee, die sind weg. Und der digitale Kaffee, der reicht mir nicht. Also kommt die innerliche Kündigung irgendwo raus und dann sagt man einfach, weißt du was, nee, ich gehe woanders hin.
Ja. Ich habe da zur Unterstützung noch 3 Thesen aus dieser Studie. Wir können die auch gleich mal durchgehen, aber also die passen genau in das, was du gesagt hast. Also einmal auf der einen Seite wünschen sich die Menschen zu 70% tatsächlich, dass es diese flexible Arbeitszeit auch noch gibt. Die sehen den Vorteil. Aber dann kommen die Probleme, dass die Führung den Kontakt verloren hat zu den Mitarbeitern. Und die müssten sich jetzt dringend mal bemühen, die wieder in dem hybriden Arbeitsverhältnis auch mit einzubeziehen und wieder diese Nähe herzustellen. Also das sind Dinge, die jetzt aus der Corona-Pandemie direkt fühlbar wohl offensichtlich sind. Und wir reden ja jetzt hier über 30.000 Befragte, also es ist nicht jetzt irgendwie eine steile These, sondern das passiert gerade. Und gleichzeitig, lass mich den einen Punkt noch machen,
sehen wir eine absolut hohe Produktivität, aber eine völlig erschöpfte Workforce. Also die Menschen sind also zum großen Teil wirklich kurz vorm Burnout. Die sind gerade auch bei der Generation Z, das berichtet der Report, die sind echt durch, die sind wirklich geschafft. Und zwar ist die Produktivität hochgegangen, weil man hat wahrscheinlich im Homeoffice auch ordentlich reingehauen, aber man hat Kraft verloren, richtig viel Kraft.
Bin ich vollkommen bei dir und das kann ich auch nur unterstützen und unterschreiben. Das sehe ich bei ganz vielen Kollegen und bei Freunden. Dieses Thema der Effizienz natürlich, es ist natürlich klar, wenn du dich morgens um 8 Uhr an deinen Rechner sitzt oder noch früher und dann durchgetaktet bist mit Halbstunden-Meetings bis abends 19 Uhr, eine höhere Effizienz kannst du nicht erreichen. Ja. Wenn du im Büro bist, musst du den Meetingraum wechseln, du gehst mal mit jemandem einen Kaffee trinken, da geht automatisch die Effizienz um 30% runter. Gleichzeitig steigert sich aber deine innere Zufriedenheit, weil diese Art der Taktung können Roboter und Maschinen, aber keine Menschen, weil da die soziale Komponente komplett verloren geht. Und der Punkt, den du erwähnt hast, dass die Chefs oder nennen wir es mal die Leader ihre Leute verlieren, ist ein ganz, ganz alter eine ganz alte bekannte Facette, die damals mal von Herrn Winterkorn gesagt wurden, dass schlechte Manager natürlich auch schlechte Leute anziehen und gute Manager gute Leute anziehen, was den einfach das Hiring angeht.
Was gleichzeitig aber amüsant ist, weil die Legende sagt, dass Herr Winterkorn ein ausgesprochen schlechter Chef war.
Richtig, wie Steve Jobs auch. Da kann er sich ja mit Steve Jobs wirklich dann in eine Reihe einreihen. Elon Musk,
glaube ich, ist auch keiner. Und
Jeff auch Bezos, kein guter.
Kann auch nicht irgendwie Orden verlangen.
Gut führen. Ja, was für mich wichtig ist, ist der Link, den ich hier machen wollte, ist zum Thema Mikromanagement. Die Chefs haben jetzt das große Problem, gerade die Mikromanager, dass sie einfach die Kontrolle verlieren. Das heißt, sie sind es nicht gewohnt, hybrid zu führen, sie sind nicht gewohnt, auf Distanz zu führen, sie sind nicht gewohnt, die Leute zu engagen, sondern einfach nur, pass mal auf, tu deinen Job und ich überwache dich. Und da diese Überwachung jetzt eigentlich verändert werden muss in Richtung Engagement, in Richtung, okay, nicht wie machst du das, sondern ist für mich wichtig, was du machst, das heißt also, was sind die Zielerreichungsfacetten, das ist genau das Problem, was jetzt gerade auftaucht, dass die Leute, dass die schlechten Manager immer die Leine noch kürzer fassen, weil sie auf Distanz nicht führen können, das führt zu einer stärkeren Unzufriedenheit, die Effizienz geht runter und damit hat man einen vicious circle, wo man sehr schwer rauskommt.
Ja, also es ist auch ein weiterer Punkt ist, diese shrinking networks are endangering innovation. Also das ist das, was du auch sagst. Wir haben diese Verbindungen einfach nicht mehr, weil wir diese in dieser sozialen Distanz einfach uns nicht mehr so austauschen konnten. Vor allen Dingen so authentisch. Das ist übrigens, Authentizität ist etwas, was jetzt unheimlich gefordert wird und gebraucht wird, um wieder die Produktivität und ein Wohlfühlen wiederherzustellen. Insoweit ist da echt Bedarf. Jetzt kommen wir natürlich kurzzeitig aus dieser Pandemien ein bisschen raus, merken aber auch, dass in den Gesprächen, die wir jetzt führen, doch ganz viel in Frage gestellt wird. Also die internen Organisationen laufen nicht wirklich rund, die Automatisierung ist, entlastet die Leute noch nicht. Es ist große Erwartung der alten Zeiten nicht angepasst an die neue Zeit. Also das führt, glaube ich, zu einem weltweiten Bruch mit dem, wie wir in der Vergangenheit gearbeitet haben. Also wir haben viel über New Work gesprochen. Jetzt, glaube ich, beginnt eine neue Ära und da muss man ganz neue Antworten, aber auch ganz neue Fragen haben.
Ja, wir hatten ja schon bei einem Podcast gesagt, Oliver, dass das viel zitierte Virus natürlich dazu beigetragen hat, dass gewisse Entwicklungen viel schneller vorangekommen sind. Also wir befinden uns im Grunde genommen bei New Work im Jahr 2025 oder sogar noch später, was wir werden da sowieso hingekommen, aber jetzt sind wir schneller hingekommen. Jetzt müssen wir eben sehen, wie wir als Menschen uns da adaptieren. Aber ich denke mal, ohne mich da wiederholen zu wollen, Leadership wird in diesem Kontext für mich in diesen Facetten und in diesen Diskussionen viel zu wenig erwähnt. Ich denke mal, natürlich ist es wichtig, dass man dass die Silos runterreißt, dass man viel mehr mit Menschen interagiert, die mit denen man sehr wenig oder gar nichts zu tun hat, um auch einfach die Kreativität und den ganzen Innovationskontext nach vorn zu treiben. Aber genau, das ist ja diese Effizienz. Die Effizienz führt dazu, dass wir die Sachen machen, an denen wir gemessen werden, aber nicht diese Sachen machen, die wir machen sollten. Das heißt also, wenn ich daran gemessen werde, dass ich gewisse Dinge erreiche, dann muss ich dafür sorgen, dass ich meine 30 Minuten getakteten Videos und Interaktionen mit meinen Kollegen möglichst schnell in meinen Tag verteile. Aber alle proaktive Arbeit, alle Denkarbeit, alle strategische Arbeit wird erstmal natürlich procrastinated. Das heißt, du schiebst es nach vorne und sagst, okay, daran werde ich nicht direkt gemessen, das ist nicht so wichtig. Und man spricht, das ist das nächste, was ich beobachtet habe, bei meinen Freunden, auch in anderen Konzernen, du sprichst mit deinem kleinen Netzwerk. Das heißt, der Ring wird kleiner, wo er eigentlich größer werden müsste, um die wirklich starken Synergien der Unterschiedlichkeit der Menschen zu nutzen für neue Innovationen und für den Weg nach vorn. Das wird immer kleiner und man hat im Grunde genommen ein sehr, sehr kleines Netzwerk digital, was eigentlich vollkommen paradox ist. Eigentlich müsste es ja digital größer sein, aber der Weg zur Kaffeemaschine und dazu jemanden durch Zufall zu treffen aus R&D, aus dem Marketing, aus der Innovationsabteilung ist wesentlich größer und auch macht viel mehr Spaß und man spinnt mal irgendwelche Ideen, die man digital getaktet auf 30 Minuten nicht spinnen kann.
Ich glaube auch, dass in diesen Gesprächen, die ich jetzt auch überall führe, etwas auftaucht, was es in der Vergangenheit nicht so gegeben hat. Das ist nämlich der Zweifel. Der Zweifel an dem, was ich tue, der Zweifel an dem, wie ich meine Prioritäten setze, der Zweifel an dem Sinnhaften dieser Wachstum- und Profitideologie, der wir folgen. Ja, klar, das gab es immer schon, das gab es auch gerade bei der Generation Y schon, aber es wird jetzt übergreifend, werden diese Diskussionen geführt. Und auch über Status, auch bei den Generationen X, bei den Babyboomern. Überall tauchen jetzt auf einmal kritische Fragen auf und wer weiß, was das für Folgen langfristig hat, weil was jetzt beginnt, wird jetzt erst in ein paar Jahren erstmal greifen und dann muss man schauen, ob die Nachfrage sich vielleicht auch verändert. Nachdenken, dass ich, es ist ja immer so, dass ich in der Trendforschung sehe, es sind nicht Trends, die Unternehmen machen, sondern es sind eigentlich Strömungen, die Gesellschaft hat und wenn du dann die richtigen Angebote hast, dann kannst du einen Trend beobachten. Und wenn es jetzt wirklich so ist, was diese Microsoft-Studie auch sagt, dass es da so viel Unzufriedenheit gibt, dann wird ein neues Angebot auf fruchtbaren Boden treffen und sehr schnell, da bin ich von überzeugt, die alten Systeme hinwegspülen. Also das ist jetzt ein bisschen weit ausgeholt und ein bisschen sehr visionär. Ich habe auch noch keine Antwort. Aber das ist das, was ich jetzt so in letzter Zeit durchaus spüre.
Definitiv. Und gleichzeitig als Gegenströmung, man könnte ja sagen, okay, dass sich damit so das Modell der Konzerne vielleicht überholt hat. Aber ich denke mal, Konzerne sind wichtig in ganz bestimmten Lebenszyklen. Und was ich festgestellt habe, ist, dass durch Corona auch gerade bei der Generation Z, wozu auch meine Kinder zählen, ganz klar das Thema Sicherheit viel größer geworden ist. Also wenn ich die Diskussionen höre vor Covid und jetzt während Covid, wir können noch nicht sagen nach Covid, sondern während Covid, ist das Thema Sicherheit viel größer geworden. Also wo man früher im Grunde genommen, ich gehe nach China, ich gehe in die USA, ich mache das, hat sich mittlerweile gewandelt zu, ich gehe lieber an eine deutsche Universität, Sicherheit, ich will dann hinterher im Konzern arbeiten oder ich will in öffentlichen Dienst, ich möchte Lehrer werden. Ich war wirklich überrascht über viele Meinungen von Kids, die ich eigentlich mehr so in der Startup-Welt verortet hätte, die sagten, Mensch, ich probiere erstmal was aus, mache irgendwas. Da ist das Thema Sicherheit plötzlich ganz prägnant und präsent und ich weiß nicht, wie es da in diesem Kontext weitergehen wird.
Also ich sehe das auch bei meinen Kindern, da sind Karrieregedanken eigentlich nicht ausschlaggebend, sondern wirklich Purpose-Gedanken. Und wenn du sagst, es geht darum, vielleicht jetzt als Lehrer tätig zu werden, dann ist das ja etwas, was in die Richtung geht, wo ich weiß, ich tue da was wirklich Gutes, das ist sinnvoll. Also nicht mehr, ich gehe in ein markengetriebenes Unternehmen, was weltweit agiert, wo ich mich am Ende dann schuldig mache, dass da Dinge schieflaufen und muss dann später sehen, dass die Zeit, die ich investiert habe, schlecht investiert war. Diese Fragen, das meine ich aber auch mit Zweifel, das ist das, was jetzt überall hochkommt und wo es nicht mehr darum geht, wie viel bekomme ich für meine Arbeit, sondern wie sinnvoll ist diese Arbeit, wie viel kriege ich da auch an Selbstverortung geboten. Und da glaube ich, da kann sich das Spiel wirklich dramatisch ändern.
Definitiv, ja.
Große Worte, nachdenkliche Zukunftsforscher Doug und Oliver, die wirklich irgendwie an dem großen philosophischen Rad drehen. Aber ich finde es, gerade für mich ist es so ein Startpunkt für wirklich wichtige Gespräche, die jetzt zu führen sind. Und ich freue mich, Doug, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich hoffe, wir können demnächst das Thema weiter vertiefen.
Ja, immer gern. Vielen Dank, Oliver.
Danke, Doug.
Bis dann, ciao.
Das war's für heute und vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht ein kleiner Kommentar oder eine Bewertung, Sternchen, wäre super. Danke, bis dahin, be prepared.